Die Radio Wissen. Update.
Wir tun das, was wir glauben, was in dieser Stunde unsere Aufgabe ist, nämlich alles, was in unserer Kraft steht, zu versuchen, um dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten.
Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach eigenen Worten alles tun, um den Konflikt in der Ostukraine schnell zu lösen. Deshalb hat sie mit dem französischen Präsidenten François Hollande einen Blitzbesuch in der Ukraine unternommen. Und gerade sprechen sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Das ist unser Thema heute im Update mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Gestern waren Merkel und Hollande kurzfristig nach Kiew gereist, in die Ukraine, um dort mit Präsident Petro Poroschenko zu sprechen und ihm einen Plan vorzuschlagen, wie der Konflikt ihrer Meinung nach am besten gelöst werden könnte. Heute ging es dann direkt weiter nach Russland zu Präsident Wladimir Putin. Bundeskanzlerin Merkel sagte vor dem Treffen, dass völlig unklar ist, ob die Gespräche erfolgreich sein werden.
Wir sind davon überzeugt, dass es keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben wird. Wir wissen aber auch, dass es völlig offen ist, ob es uns gelingt, eine Waffenruhe zu erreichen durch diese Gespräche. Wir wissen nicht, ob das heute gelingt, ob vielleicht weitere Gespräche dazu notwendig sind. Wir wissen nicht, ob das heute lange oder etwas kürzere Gespräche in Moskau sind und ob es die letzten Gespräche sind. Das heißt, wir können nur das tun, was in unserer Kraft steht.
Was Merkel und Hollande der Ukraine und Russland genau vorschlagen, ist nicht bekannt. Die Lage in der Ukraine ist auch Thema bei der internationalen Sicherheitskonferenz, die heute in München angefangen hat. Der Leiter der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat heute im Deutschlandfunk gesagt, wie wichtig die Gespräche von Merkel und Hollande sein könnten.
Ich denke, dies ist ein vielleicht letzter Versuch, die diplomatische Lösung auf den Weg zu bringen und tatsächlich mit der Umsetzung einer Waffenruhe, eines Rückzugs schwerer Waffen zu beginnen.
Also vielleicht der letzte Versuch auf diplomatischem Wege. Zuletzt hat es ja wieder mehr Kampf gegeben als Diplomatie. Die Separatisten sind immer weiter vorgerückt und kontrollieren mittlerweile große Gebiete. Sie stehen vor der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol. Und bei der Stadt Debaltseve haben sie angeblich rund 8000 ukrainische Soldaten umzingelt. In Debaltseve gab es heute für ein paar Stunden eine Waffenruhe. In dieser Zeit sind Zivilisten mit Bussen aus der Stadt gebracht worden. Während Deutschland und Frankreich auf baldigen Frieden hoffen, wird in den USA der Ernstfall diskutiert, nämlich ob der Ukraine Waffen geliefert werden sollen. Eigentlich setzt auch US-Präsident Barack Obama in der Ukraine-Krise auf Diplomatie, aber mittlerweile kommen auch aus den Reihen seiner eigenen Regierung Gegenstimmen. US-Außenminister John Kerry war gestern auch in der Ukraine und er hat angedeutet, dass es vielleicht Waffen geben könnte.
Among those options, obviously, is the possibility of providing defensive assistance.
Also man könne sich vorstellen, Waffen für die Abwehr von Angriffen zu liefern. Deutschland ist komplett gegen Waffenlieferungen. Das hat auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nochmal gesagt.
Waffen zu liefern in eine solche Situation ist der falsche Weg. Wir sehen, dass die Separatisten potenziell unbegrenzten Nachschub haben an Waffen und schwerem Gerät. Und deshalb ist die Gefahr einer Eskalationsspirale zu groß. Das heißt, wir müssen den politischen und ökonomischen Druck auf die Separatisten und Russland hochhalten, um eine Lösung zu finden, die vor allem das Leiden der Bevölkerung in der Ostukraine beendet.
Also von der Leyen ist für Sanktionen, aber gegen Waffen. Vielleicht bringen die Gespräche von Merkel und Hollande etwas. Und wenn nicht, die Ukraine und Russland haben in den nächsten Tagen nochmal die Gelegenheit, miteinander zu reden, nämlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die geht bis Sonntag. Mit dabei sind auch der ukrainische Präsident Poroschenko und der russische Außenminister Sergej Lavrov. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist bekannt dafür, dass sie von Politikern für inoffizielle Gespräche genutzt wird, für alles, was das Thema Sicherheit angeht.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Friedensmission von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande ist auch bei den Kommentatoren im Netz Thema. Meine Meinung schreibt bei Spiegel Online: In dieser aufgewühlten Situation ist es vor allem wichtig, besonnen zu reagieren und Schlimmeres zu verhindern. Man kann nur hoffen, dass Kanzlerin Merkel und Präsident Hollande Erfolg haben und die Eskalation zum Stillstand kommt. MIP70 meint: Merkel und Hollande können bei Putin nichts ausrichten. Wladimir Putin gehört zu den Menschen, die sich nur von Macht, insbesondere von militärischer Macht, beeindrucken lassen. Das Ende der diplomatischen Selbstverarschung der Europäer ist erreicht. Lanze 372 sieht es so. So schnell wie Merkel und Co. nach Kiew und nach Russland wollen, scheint das Wasser bis zum Hals zu stehen. immer wenn Herr Poroschenko in militärische Niederlagen schlittert, zuvor aber immer den Mund sehr voll genommen hat, soll irgendein Friedensabkommen geschlossen werden, was dann regelmäßig gebrochen wird.
Was sonst noch wichtig war?
Wir verfolgen sie auf jedem Wege. Wir erteilen ihnen eine Lektion. Wenn es noch irgendeinen Zweifel gegeben hat, wie brutal diese Terroristen sind, ist der jetzt beseitigt. Das hat der jordanische Außenminister Nasser Judeh dem Sender CNN gesagt. Seit bekannt wurde, dass die Terrormiliz einen jordanischen Soldaten wohl bei lebendigem Leib verbrannt hat, hat Jordanien einen Großangriff auf IS-Kämpfer gestartet. Aus der Luft werden Stützpunkte der Dschihadisten angegriffen, sowohl in Syrien als auch im Irak. Auf YouTube hat die jordanische Armee ein Video hochgeladen als Zeichen an die IS-Kämpfer.
Unsere Kämpfer werden die Sieger sein, so die Stimme aus dem Off. Und weiter, während die jordanischen Streitkräfte um ihren Helden trauern, versichern sie gleichzeitig, dass seine Ermordung nicht ohne Vergeltung bleiben wird.
Bisher hatte sich Jordanien im Kampf gegen den IS zurückgehalten, weil es auch im eigenen Land IS-Sympathisanten gab. Aber die Regierung sagt, seit dem Mord an dem jordanischen Piloten ist die Bevölkerung zusammengerückt und alle sind dafür, den IS hart zu bekämpfen. Auch heute gab es nochmal eine große Demo in der Hauptstadt Amman gegen den Terror. Die Bundesländer fordern, dass es für junge Flüchtlinge leichter wird, in Deutschland zu bleiben. Der Bundesrat hat dazu heute eine Erklärung vorgelegt. Die Länder wollen erreichen, dass junge Asylbewerber mindestens so lange bleiben können, bis sie ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben. Bis jetzt können sie nur hoffen, dass sie nicht vorher abgeschoben werden. Die Bundesländer meinen, dass viele Flüchtlinge jung sind, unter 35, und deswegen als Fachkräfte interessant für die deutsche Wirtschaft. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert, dass die Forderungen der Bundesländer nicht weit genug gehen. Der Geschäftsführer sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Deutschland eine wirksame Bleiberechtsregelung für alle brauche und nicht nur für Asylbewerber, die als nützlich für die Wirtschaft angesehen werden.
Manchmal muss ich meinen Sohn ein wenig verhauen, aber nie ins Gesicht, um ihn nicht bloßzustellen. Wie schön. Das ist der Sinn der Würde. Er muss bestrafen, auf gerechte Weise und dann weitergehen.
Deve punire, lo fa giusto e va avanti.
Mit diesen Worten hat sich Papst Franziskus ziemlichen Ärger eingehandelt. Eigentlich wollte er bei einer Generalaudienz sagen, wie ein Vater seine Kinder erziehen sollte. Und da hat er das Beispiel eines schlagenden Vaters genannt und quasi gesagt, solange es keine Schläge ins Gesicht gibt, ist ein bisschen Haue schon okay und die Würde des Kindes wird dadurch nicht verletzt. Das Bundesfamilienministerium reagiert irritiert. Eine Sprecherin sagte, dass es kein würdevolles Schlagen gibt. Kinder hätten ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ähnlich hat sich auch die Deutsche Kinderhilfe geäußert. Der Vorstandsvorsitzende meint, dass der Papst sich durch seine Aussage mitschuldig macht, wenn nämlich Eltern Franziskus beim Wort nehmen und denken, dass er Schläge für Kinder erlaubt hat. Der Papst selbst sagt, er sei missverstanden worden. Es sei ihm darum gegangen, dass Kinder geführt, aber nicht erniedrigt werden.
Und sonst in der Welt?
Im Jemen ist ein Ultimatum der schiitischen Houthi-Rebellen abgelaufen. Darin hatten sie die Politiker des Landes aufgefordert, einen Nachfolger für Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi zu finden. Der war vor 2 Wochen auf Druck der Rebellen zurückgetreten. Die Frist ist verstrichen, deshalb haben die Houthi-Rebellen jetzt eine Übergangsverfassung verkündet. In ihrer Erklärung heißt es, dass ein Präsidentenrat aus über 100 Mitgliedern die Macht übernehmen soll, für eine Übergangsphase von 2 Jahren. Außerdem soll ein neues Parlament gebildet werden. Die schiitische Houthi-Miliz hatte im September die Hauptstadt Sanaa unter ihre Kontrolle gebracht und danach weitere Provinzen Jemens erobert. Sie fordert von der sunnitischen Regierung mehr Macht. Julian Assange kommt Großbritannien teuer zu stehen. Nicht nur wegen der Enthüllungen seiner Plattform WikiLeaks, sondern auch, weil Assange in seinem Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London rund um die Uhr von Polizisten bewacht wird. Was das die britischen Steuerzahler kostet, dokumentiert WikiLeaks auf einer eigenen Website. Der Zähler von govwaste.co.uk steht zurzeit bei gut 10 Millionen Pfund, also bei über 13 Millionen Euro. Auf der Seite ist auch aufgeführt, was man mit dem Geld stattdessen alles machen könnte. Zum Beispiel über 8 Millionen Mahlzeiten an Bedürftige verteilen oder die Jahresgehälter von mehr als 400 Grundschullehrern bezahlen. Assange hat von Ecuador politisches Asyl bekommen. Schweden will, dass er ausgeliefert wird, um ihn zu Missbrauchsvorwürfen zu verhören. Assange nennt die Vorwürfe politisch motiviert. Wenn nordkoreanische Offiziere zu Fortbildungen müssen, fahren sie dafür manchmal in die Schweiz. Bisher sogar auf Schweizer Staatskosten. Damit ist jetzt aber Schluss. Das hat das Verteidigungsministerium bestätigt. Nordkorea muss demnach die Ausbildung im Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik in Zukunft selbst bezahlen. Grund für die Änderung ist Kritik an dem Programm im Schweizer Parlament. Zwei nordkoreanische Offiziere hatten an einer unerlaubten Schießübung teilgenommen. Die Fortbildungen waren laut Schweizer Verteidigungsministerium als Beitrag dazu gedacht, dass sich Nordkorea öffnet. Die Schweiz hatte dafür in den letzten 3 Jahren umgerechnet gut 150.000 Euro locker gemacht.
Wissensnachrichten. Vokabeln lernen, das heißt eigentlich ganz klassisch Heft in die Hand und dann Wort für Wort lesen, Vorsagen, auswendig lernen. So machen es wohl die meisten Schüler. Allerdings ist das nicht die beste Methode, sagen Leipziger Forscher. Aglaya Dane aus den Wissensnachrichten, wie lernt man denn besser?
Indem man auch andere Sinne reizt. Multisensorisches Lernen heißt das. Und die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften haben herausgefunden, man kann sich Vokabeln besser merken, wenn man zum Beispiel Bilder nutzt oder auch vor allem Bewegungen.
Wenn man das jetzt auf meinen Spanischunterricht in der Schule überträgt, wie hätte der jetzt im Optimalfall ausgesehen?
Also wenn ihr da Vokabeln lernt, dann hättet ihr zum Beispiel diese Vokabeln mit einer Geste verbinden können. Es geht zum Beispiel um das spanische Wort für Apfel und dann sagst du Manzana und formst beispielsweise mit deiner Hand einen kleinen Apfel.
Okay.
Und diese Kombi aus Wort und Geste empfehlen die Forscher ganz besonders, weil das haben sie festgestellt, die hilft am meisten. Was aber auch geht, ist zum Beispiel ein Bild zum Wort, also zum Beispiel eine Zeichnung sich angucken von einem Apfel, während man Manzana lernt. Diese Methode ist nicht ganz so wirksam, aber zum Beispiel eher U-Bahn-tauglich.
Weiß man denn, woran das liegt, dass so Bilder angucken oder Gesten machen helfen beim Vokabellernen?
Genau weiß man es nicht, aber die Forscher vermuten, wenn das Gehirn mehr Reize verarbeiten muss, also mehr Input bekommt, dann hilft das eben auch beim Verarbeiten von den Informationen, die die Vokabel betreffen. Sie haben nämlich auch die Hirnaktivität von Probanden gemessen und festgestellt, bei den Methoden mit den Gesten und den Bildern sind andere Hirnregionen aktiv geworden. Also zum Beispiel eben Regionen, die für Bewegung oder das Sehsystem zuständig sind. Und sie vermuten, dass das auch gilt zum Beispiel für Geruch und Geschmack.
Also wenn man sich das Wort Manzana besser merken will, dann beim Üben einen Apfel essen. Und jetzt bleiben wir bei der Sprache, aber in der Tierwelt, wenn Schimpansen umziehen, dann passen sie ihre Sprache an.
Genau, bisher dachte man, das wäre nur bei Menschen so. Aber Wissenschaftler haben bei Beobachtungen im Zoo von Edinburgh herausgefunden, dass das auch bei Schimpansen so ist. Dort gab es eine Gruppe mit alteingesessenen, also quasi schottischen Schimpansen. Und dazu ist eine Gruppe von Schimpansen aus einem Zoo in den Niederlanden gekommen. Und gleich zu Anfang haben die Wissenschaftler schon festgestellt, die niederländischen Affen haben einen ganz anderen Laut für Äpfel als die schottischen.
Wie klang der?
Also es gibt Aufnahmen davon, wir können da gleich mal reinhören. Wenn Freck, das ist ein Neuankömmling aus den Niederlanden, mit Äpfeln gefüttert wurde, da klang das so. Also ein sehr hohes Schreien. Bei Lucy, seiner schottischen Kumpanin, klang Apfel viel tiefer, eher wie ein Grunzen. Die Forscher haben die Tiere dann 3 Jahre lang beobachtet und in dieser Zeit haben die Niederländer und die Schotten sich angenähert, Beziehungen aufgebaut und dann fingen die niederländischen Schimpansen an, ihre Laute für Apfel anzupassen. Also sie klangen dann 4 Jahre später so. Man merkt, das klingt ganz anders. Also die zugezogenen Affen haben ihre Laute angepasst.
Also niederländische Schimpansen können schottisch lernen. Ist das eine wichtige Erkenntnis?
Ja, die stellt einiges auf den Kopf. Denn bisher dachte man wirklich, Sprache sozial verändern, das können nur Menschen. Und jetzt ist klar, Schimpansen können das auch. Und es ist offenbar ein Erbe unseres gemeinsamen Vorfahren.
Wir kommen zu einem anderen Thema, nämlich zu sozialen Netzwerken. Forscher der TU Darmstadt und TU Dresden haben untersucht, welche Seiten und Inhalte am meisten geteilt und geliked wurden letztes Jahr. Welche waren das?
Auf Platz 1 ist ein Sternbericht über einen Vortrag von Julia Engelmann beim Bielefelder Hörsaal-Slam. Da ging es grob um den Wunsch, das Leben jetzt auszukosten. Und dieser Bericht bekam fast 290.000 Likes. Ansonsten, so die Studie, interessieren sich die Leute im Netz offenbar sehr für Gewalt und Verbrechen. Also diese Themen sind sehr gut angekommen in den Netzwerken. Und auf Platz 1 bei den Medien insgesamt lag 2014 Bild.de. Anders als im Vorjahr, da war es Spiegel Online. Die Studie zeigt aber auch etwas Generelles. Facebook hat eine große Meinungsmacht. Rund 91% der Nachrichten wurden dort geteilt, nur 7% bei Twitter und rund 3% bei Google+.
Also Facebook ist wichtig fürs Nachrichtenteilen. Danke, Aglaya.
Wetter.
Es bleibt fast überall in Deutschland trocken, aber kalt.
kalt heute, nur in den Bergen kann es auch schneien. Die Temperaturen fallen auf -3 bis -8 Grad. Im Süden sind bis zu -15 Grad drin heute Nacht. Das Wochenende fängt im Süden ganz gut an, da scheint morgen länger die Sonne. Im Norden kann es auch ein bisschen regnen. Am Sonntag sind überall Schauer möglich, in den Alpen wird mit bis zu 20 cm Neuschnee gerechnet. Es bleibt recht kalt, immer so zwischen maximal 0 und 6 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.